Sache noch nicht klar. Dass du gesagt hast, dass man die neue Methode am Fall Sühne studieren könnte. Du hast jetzt gesagt, ja, das ist im Vergleich zur alten Methode Regime Change. Anderer Bezug auf die Verbündeten und andere Drittstaaten. Und zu denen gesagt, ja, ihr könnt mitmachen, ihr habt dann auch Befugnisse und so weiter. Was ich mich frage, ist es nicht auch ein anderer Bezug auf die betroffenen Staaten, also auf den, wo du auch gerade es kracht, also dass gar nicht mehr dass der Zweck da ist, so, da kommt die alte Herrschaft weg und irgendwann setzen wir dann ein amerikafreundliches Regime dorthin. Und das ist wirklich rein das Negative. Das alte Regime muss weg. Und was dann mit dem rechten Land passiert, ist scheißegal, zusammenziehen. So. Mir ist es nicht ganz klar, ob es wirklich dieser rein negative Punkt ist, der ist der rein negative Zweck gegenüber dem alten Regime.
Das läuft zum einen Teil ja ein bisschen auf sowas wie eine Prognose raus, was ich mir eigentlich ersparen möchte. Ob am Ende dann tatsächlich die USA doch dafür sorgen und entscheiden und das maßgeblich durchführen oder so, dass dann da eine Herrschaft in ihrem Sinne rauskommt. Ich wollte eigentlich erstmal den Vergleich wirklich vom aktuellen Stand des Vorgehens her machen. Darauf geht es mit dem Negativen. Es hat diese machttechnologisch coole Vorgehensweise an sich. Die Unumgehbarkeit der amerikanischen Macht, dem betroffenen Staat dadurch vorzuführen, dass es ihm in der Machtfrage, aber auch in der diplomatischen Anerkennungsfrage gegen Amerika einfach nicht gelingen kann, sich als Staat zu behaupten. Und da haben die offenbar tierisch eiserne Nerven, diese Amis. Das können die über Jahre hinziehen. Und jeden Tag erzählt einem die maßgebliche Regisseurin dieses dosierten Schlachtens, wie unerträglich sie die menschlichen Opfer da findet und im nächsten Atemzug, wofür ihr unerträglich finden steht, nämlich, dass sich die Staatenwelt gefälligst anschließen müssen im Weitermachen dieses Bürgerkriegs. Das wollte ich mal betonen und das ist in der Tat eine andere Methode des Machtgebrauchs für das Stiften von, für das Erledigen von Feindschaften, aber auch für das Stiften der Zustimmung zum amerikanischen Vorgehen, als wie es der Bush gemacht hat. Der Bush hat gesagt, Afghanistan ist nicht so hinnehmbar, da muss ein Terror-Taliban-Regime weg und ein Leuchtturm der Demokratie, hat er ernstlich gesagt, hin. Und hat richtig beim Einstieg in den Krieg schon den Staaten die Frage vorgelegt, ob sie jetzt an der Seite Amerikas stehen oder nicht. Da sollte diese Front gegen Afghanistan automatisch frontbildend für alle Staaten sein. Da haben manche Staaten kurz überlegt, ob ihnen dieser Staat überhaupt nicht am Arsch vorbeigeht. Was eigentlich passiert, wenn sie da nicht mitmachen und so ein Zeug. Die Obama-Tour verlangt, sich der amerikanischen Führungsmacht zuzuordnen auch. Aber eben auf die Weise, dass den Staaten vorexerziert wird, dass für sie unbrauchbare und von ihnen unentscheidbare Verhältnisse entstehen, wenn sie nicht so gelöst werden, wie die USA das für richtig halten. Das ist jedenfalls da die derzeitige Vorgehensweise der Wahl. Mehr wollte ich erstmal gar nicht zeigen als das. Also jedenfalls bei dem Punkt, auf den du eingestiegen bist. So wie die das zu Ende bringen, wird man sehen. An den abgelaufenen Kriegen merkt man natürlich etwas von dem, was du sagst. Ja, die amerikanische Weltpolitik hat nach der Seite bei den erledigten Kriegen, Libyen, Afghanistan und so weiter, ich weiß gar kein gutes Wort dafür, sagen wir mal ein Pragmatismus der Gewalt, sich zurechtgelegt, der beim Bush so auch noch nicht unterwegs war. Offenbar können die USA erstmal eine ganze Zeit lang ganz gut damit leben, dass auf jeden Fall ein von ihnen zum Feind erklärtes Regime im Eimer ist. Und ob da jetzt irgendwelche brauchbaren Staatszustände zustande kommen, dann machen sie zumindest nicht das zum Kriterium ihres Erfolgs. Da lassen sie sich nicht dran messen. Jetzt hast du einen Sauhaufen Afghanistan. Jetzt hast du einen Sauhaufen Libyen. Jetzt hast du eine Metzelei im Irak, die übrigens auch des Öfteren in der letzten Zeit Todesziffern pro Tag hinkriegen. Da muss ich Syrien nicht hinten anstellen. Ich glaube, heute haben sie 60 in die Luft gejagt. Ja, also damit können die USA offenbar unter ihrer neuen Führung ganz gut Weltpolitik machen. Aber da kommen wir in ein anderes Thema rein, was die mittlerweile für Vorgehensweisen alles praktizieren, um in Staaten das zu erledigen, oder sagen wir mal, sogar die Redeweise in Staaten das zu erledigen, was sie meinen, was da zu erledigen ist, ist gar nicht richtig. In Gegenden. Manchmal kennen die USA Staaten nur noch als Gegenden, in denen sie was zu erledigen haben. Und die dafür entsprechenden Mittel drohen. Weil das wäre ein anderes Thema. An Syrien und Iran ist derzeit eine andere, also vom politischen Zweck her eine andere Linie zu studieren. Mit dieser Vorgehensweise wollen die USA sehr wohl erzwingen, dass es unter ihrer Führung zu einer Frontbildung gegen diese Staaten kommt.
Ja, zu der europäischen Frontbildung dann noch eine Frage.
Lass mich nochmal eben zu der Frage was sagen vorher. Ich will gar nichts gegen die Frage gesagt haben. Ich will aber aufmerksam machen darauf, dass wenn man so fragt, schon vielleicht ein wichtiger Gedanke des ganzen Vortrages ein bisschen zurückgestellt wird. Es ist ja in der Öffentlichkeit schon die Gretchenfrage immer, knickt der Iran ein oder müssen wir es mit Krieg machen? Den Vortrag habe ich jetzt so verstanden, dass erstens, jetzt bleibe ich mal nur beim Iran, der Iran für sich das Objekt ist, das die Amerikaner stört, aber zugleich ein Fall von Weltpolitik ist. Also muss man, wenn man die ganze Sache betrachtet, sich nicht immer auf diese Frage konzentrieren, was macht denn jetzt der Iran, was wird denn jetzt aus dem Iran, sondern bitte mal den gesamten Zusammenhang sich vorführen und sich anschauen, wie Amerika am Fall Iran, am Fall Syrien, die ganze Region aufmischt und nicht nur die ganze Region aufmischt, sondern auch versucht, das Verhältnis zu Russland und China neu zu justieren. Und das machen sie auch längst vor einer tatsächlichen militärischen Intervention.
Von dem Standpunkt aus muss man sich diese Redeweisen der amerikanischen Politiker nochmal vornehmen. Wenn die sagen, wir müssen natürlich auf das Fenster der Gelegenheit achten. da kommt der Iran eigentlich sub specie dieser Weltpolitik, die sie an dem durchziehen, nur noch mit einer roten Linie vor. Sollte es dem gelingen, sich dann tatsächlich die Waffen zu beschaffen, muss man da vorher zuschlagen.
Ja? Jetzt nochmal da zu Syrien. Nämlich zu den Euros habe ich da noch ein paar Fragen. Und zwar haben sich ja England und Frankreich kriegsbereit und kriegsentschlossen gezeigt. Deutschland hingegen, die machen ja sämtliche Facetten der Kriegshetze und auch der praktischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Schädigung Syriens mit. Also sind ja auch dann entsprechend in der UNO aktiv, dort Resolutionsentwürfe zu unterstützen, die als Hebel für einen Kriegseinsatz dienen im diplomatischen Sinne, bekunden aber gleichzeitig, dass sie gegen eine militärische Intervention in Syrien sind. Spätestens das kriege ich nicht zusammen. Das mit England und Frankreich habe ich mir halt erklärt, dass das sowieso Mächte sind, die auf Gelegenheiten warten, eine eigenständige Weltordnungsrolle dort auch praktisch nochmal mit in die eigenen Hände zu nehmen, wie in Libyen auch. Und sich da insofern dann in dem amerikanischen Kriegsprogramm als unersetzliche Alliierte mit einer gewissen autonomen Rolle da nützlich zu machen. So, aber die deutsche Position, die ist ja ziemlich schleierhaft eigentlich, oder ist das so eine Art gespielte Doppelzüngigkeit?
Wieso eigentlich gespielt? Also erstmal noch zu Großbritannien und Frankreich. Das, was das Anliegen dieser Staaten ist, das halte ich für halbwegs richtig charakterisiert bei dir. Ja, denen kommt es drauf an, in solchen weltpolitischen Affären sich als auch solche Mächte, die solche Gewaltaffären maßgeblich entscheiden und durchziehen, zu positionieren und durchzusetzen, und das als Alliierte der USA. Das stimmt. Wenn du es jetzt aber eng auf den Fall Syrien beziehst, würde ich es konkret ein bisschen anders fassen, als wie du sagst. Ich halte diese Ansagen vom Hollande, man müsste da vielleicht Krieg führen, für eine diplomatisch-politische Machenschaft in der Art und Weise, wie Syrien fertig gemacht wird und wie der Fall weltpolitisch aufbereitet wird, und nicht für ganz dasselbe wie bis sich anmelden als Partei, die militärisch diesen Krieg wirklich führen will. Dafür spricht das Vorgehen derzeit nicht. Es ist anders als bei Libyen. Also auch die kalkulieren in der Frage mit einem Fall, der ein bisschen ernsthafter berechnet sein will, als man meinte, im Fall Libyen rechnen zu können. Und schon der Fall Libyen war militärisch für Frankreich und Großbritannien keine unproblematische Nummer. So, wenn man es aber mal so nimmt, Frankreich mit seinem neuen Präsidenten, Großbritannien drängelt sich vor als Macht, die auch dafür sorgen, zu sagen, diesen Machtkampf in Syrien, den kann man doch nicht mit Eindämmung erledigen. Der muss mit dem Sturz dieses Regimes beendet werden. Wenn man es mal so nimmt, dass das ihr Vordringeln ist, dann ist die Differenz zu Deutschland nicht so groß, wie du sie machst. Weil du sagst ja selber, in der diplomatischen Beurteilung Syriens gibt der Westerwelle genau dieselbe entschiedene Parteilichkeit. Das gehört durch den Sturz des Assad-Regimes zu Protokoll wie Frankreich und Großbritannien. Dass die sich dann die Fortsetzung aber mit Krieg, übrigens, eigentlich sagen die Schweine, geht es nicht so leicht, leisten. Das erkläre ich mir so, dass die deutsche Politik in dieser Affäre, und da passt doppelzüngig eigentlich ganz gut drauf, immer noch an eine andere diplomatische Ecke denkt, die Deutschland bearbeitet. Russland nämlich. Dass Deutschland dafür eine wichtige Geige spielen könnte. In dieser perfiden amerikanischen Strategie, die Großmacht Russland zu ihrer finalen verantwortungsbewussten Wahrnehmung ihrer Großmacht in Syrien herbeizuhebeln. Das, glaube ich, denkt man sich in den diplomatischen Etagen Deutschlands.
Lass mich noch zwei Ergänzungen dazu machen. Zu dem ersten Punkt, Frankreich und Großbritannien, da würde ich erstmal festhalten, beide erklären an die Adresse Amerikas. Ja. Ja, wir sind auch zur letzten von dir auf den Tisch gelegten Option bereit. Ja. Das muss man erstmal sagen. Und dagegen würde ich erstmal sagen, besteht, wenn man den Begriff Sonderrolle nehmen will, die Sonderrolle Deutschlands erstmal darin, dass sie sagen, nein, wir möchten erstmal alle anderen Mittel ausreizen. Da betone ich Sonderrolle und würde deinen Gedanken mit Russland eigentlich so ein bisschen darunter schieben und sagen, nicht, das ist das primäre Kriterium, sondern das erste ist erstmal wirklich, wir setzen auf andere Mittel und das ist unsere diplomatisch-politische Sonderrolle. Daneben kommt natürlich schon noch der Gedanke an, vielleicht lässt sich da auf diese Art und Weise Sonderrolle auch noch in Bezug auf Russland ausbauen.
Ja, da bin ich gleich deswegen drauf gekommen, weil was ist denn das Feld der Rolle, wo man da besonders unterwegs ist? Das ist das Ringen der Mächte an der Frage Syrien. Da kann sich die deutsche Diplomatie mit ihrer, wie hast du das genannt, Doppelzüngigkeit, an dem Fall sogar tatsächlich mehr ausrechnen derzeit und auch noch mehr machen, als bei Libyen.
Also mir fehlt ein bisschen jetzt das Argument dafür, warum Deutschland sich näher darüber positionieren will in dieser Auseinandersetzung mit Syrien und dass sie sagen, man muss erstmal alle anderen Mittel ausreizen, bis hin zu diesem Russland-Argument. Dass sie da auch ein besonders diplomatisches Gewicht vorführen wollen, was ihre weltpolitische Position auch angeht. Aber was ist denn der Grund für den Punkt 1, warum sie nicht so auftreten wie der Hollande? Und das ist ja nicht nur Säbelrasseln und sagen, eigentlich müsste man das mit der Kriegsoption auch etwas ernster überlegen. Ist das nicht immer noch das alte Argument, dass die sich ja auch als Konkurrenten im Rahmen Europas und weltweit sehen und von der militärischen Ausstattung her nicht das Kaliber wie Großbritannien und Frankreich haben? Das gilt doch immer noch. Also sie wären doch inferior mit dieser Position, nicht nur gegenüber den USA, sondern auch gegenüber Großbritannien und Frankreich.
Also ich glaube, ein Missverständnis liegt darin, dass die Übersetzung der Betonung der Deutschen, Westerwelle und Merkel, es geht jetzt erstmal noch um ganz besonders um das letzte Aufrufen von Verhandlungen auf der Konfrontation. Übersetzt wird in Libyen, wäre das eine Absage an die militärische Option. Das habe ich in der Öffentlichkeit dieses Mal dezidiert nicht gehört, das Gegenteil ist der Fall. Es ist ein Unterschied, sie bringen sie nicht im Moment ins Spiel, sie verlegen ihre größte Fregatte nach Zypern, das tun sie, aber sie haben klipp und klar gestellt, wenn alle Parteien Libyen, das darf für Deutschland nicht nochmal passieren. Das war eine Katastrophe deutscher Außenpolitik. Eine militärische Aktion ist in keiner Weise zurückgenommen oder zurückgewiesen.
Das wollte ich auch nicht sagen. Bloß Sie profilieren sich erstmal diplomatisch. Das war ja das letzte Argument. Nicht mit dem besonderen Ausrufezeichen hinter dieser Variante des Kleinkrieges dieser beiden Staaten. Das wollte ich nicht
sagen. Letztens dann nochmal ein Treffen mit den Russen, wo da so ein schmales Kommuniqué rausgegeben wurde, dass die sich zumindest in dem Punkt einig sind, dass der Konflikt in Syrien friedlich ist.
Nicht militärisch.
Ja, nicht militärisch.
Ja, ja, gut. Das ist ein Unterschied.
Also das nochmal zu dir, die sagen dann schon, dass sie das erstmal, sag ich mal, als ihre Variante haben wollen.
Also der Unterschied ist dann das erstmal, das ist ein klarer Unterschied, was aber das jetzt als schwächer anzusehen. Im Ring darum, wer eigentlich bei der Frage Syrien jetzt entscheidet oder mitentscheidet.
Ja, das finde ich auch.
Da bringen sich zwei Militärmächte darüber wieder ins Spiel. Ich mache einmal das diplomatisch mit diversen Einladungen und Konferenzen erstmal versucht. Das ist jetzt relativ dramatisch. Die Deutschen bringen sich über jeden Moment diplomatisch auf die Liga ins Spiel, halten sich auf die militärische Befreiung.
Und das meine ich, sind die hinreichenden Argumente. Um zu wieder, die Behauptung zu widerlegen, die Deutschen würden aus einer Not eine Tugend machen. Nein, das teile ich nicht. Ich meine schon, dass das Sonderrolle nicht heißt, wir beschränken uns darauf und was anderes kommt gar nicht in Frage. Das hast du ja ausgeführt. Die sagen, das ist erstmal unsere Sonderrolle, darüber versuchen wir es. Das schließt aber weitergehende Geschichten, wenn Syrien und Iran die Spuren überhaupt nicht aus. Und das ist ja, kann man auch noch die Liste ergänzen, was sie alles da an der Seite schon vorbereiten.
Ich mache mal einen Kompromissvorschlag. Die Deutschen machen weltpolitisch derzeit aus Syrien das, was sie machen können, unter der Bedingung, dass sie von den Amerikanern zum Glück zurzeit nicht direkt vor die Frage gestellt sind, beteiligt ihr euch militärisch? Denn wenn die Frage so stände, das ist jetzt mein Kompromiss, würde ich etwas an dem Argument von ihr mit der Not doch retten. Denn wenn sogar die Amis anfangen zu kalkulieren, wie bequem eigentlich der Waffengang in Syrien ausfallen würde, und da steht fest, so bequem wie in Libyen nicht. Also dieses Feuern from behind, vom Rücksitz, ist da nach allem, was man so hört, nicht so einfach zu haben. Wenn die sogar so kalkulieren, dann gibt es, wenn es hart auf hart kommt, natürlich die Deutschlands Politik schon seit geraumer Zeit aufrührende Frage, was für einen entscheidenden militärischen Beitrag, um den die lieben Bündnispartner nicht drumherum kommen, hätten sie denn für so einen Kriegsfall eigentlich ins Feld zu führen, damit sie eine Macht sind, auf die man hören muss? Diese Frage ist derzeit durch dieses Obama-mäßig zynische Vorgehen in der Frage Deutschland erspart. Und es ist die Gelegenheit für eine Politik, sich für alle Gründe des Waffengangs, für alle Scharfmachereien in dieser Frage diplomatisch auszusprechen. Da nimmt der Westerwelle wirklich keinerlei Mäßigung. in den Mund und auch die Kanzlerin nicht. Und gleichzeitig zu sagen, man stehe dafür ein, es ist eine beanspruchte Rolle oder eine versuchte Rolle. Etwas, was der Sache nach ein Kriegsfall ist, nicht militärisch im gewünschten Sinne zu Ende zu bringen. Ja, sollen Sie doch mal gucken, diese Heuchler. Also insofern ist es natürlich die Ansage, man drückt sich nicht vor der Konfrontation, aber man umschifft derzeit die zum Glück auch nicht hart gestellte Frage, wie würdest du dich denn eigentlich militärisch dran beteiligen? Das wäre mein Kompromissangebot.
Setzt national Akzente, die darauf hinauslaufen, in Zukunft auch militärisch tatsächlich was beitragen zu können, wie es mit den verteidigungspolitischen Richtlinien in die Wege geleitet worden sind, die wir vor kurzem hier waren.
Das meinte ich mit, das ist eine in Deutschland virulente Frage, die praktisch auf einem anderen Feld längst in der Mache ist. Das war die Sache im Bundeswehrvortrag.
Ich mache das zur Justierung des Kompromisses noch sagen.
Genau, ja, so ist das. Also für die Verteidigungsressort Deutschland ergibt diese Diplomatie die Bestätigung, dass man sich erst recht darum kümmern muss, solche Kriege führen zu können. Und übrigens im vormilitärischen Militärvorschlagswesen sind die Deutschen nicht schlecht in der Frage. Also da, unter dem schönen Namen könnte man nicht Schutzzonen einrichten. Haben sich da schon mal welche mit dem Vorschlag der Aufteilung Syriens in militärisch geschützte Gebiete auf dem Fenster gehängt? Da kennen Sie sich ja auch aus, die Nachfolger Genschas. Der hat die Spaltung Jugoslawiens auch Schutzzonen getauft. Der Unterschied heißt, wer drängelt sich am schnellsten mit Scharfmacherei vor? Also die Grünen sind sich da was schuldig, offenbar meinen Sie.